Zerbrechen ist schrecklich und befreiend zugleich. Ja, herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge, die wieder eine von den experimentellen Folgen sein wird. Damit meine ich, das ist eine Folge, wo ich so das vage Gefühl habe, ich möchte euch gerne erzählen vom Zerbrechen. Und ich habe mir aber kein Skript gemacht. Das heißt, die Ideen, die ich jetzt entwickeln werde, die entstehen quasi im Sprechen. Es ist immer so ein bisschen ein Risiko, so diese Art von Folgen zu machen. Und dennoch, wenn es gelingt, quasi dem inneren Prozess zu folgen, dem Gedankenprozess, der von selbst entsteht, dann haben diese Folgen eine größere Genauigkeit. Also die treffen dann am Ende wirklich ganz genau einen Punkt, auf den ich sonst nicht gekommen wäre, wenn ich das so halb strukturiert vorplanen würde. Also Zerbrechen ist das Thema. Ich merke, wenn ich über Zerbrechen spreche, das hat natürlich viel zu tun mit dem Thema der inneren Zerbrechlichkeit. Wir hatten ja schon so dieses Thema häufiger angeschaut und auch so das Thema der emotionalen Kletterwand. Das sind beides Podcast-Folgen, die auch relativ häufig, wenn ich so in die Statistiken reinschaue, relativ häufig angeklickt werden, auch im Nachhinein noch. Vor allem das Thema der inneren Zerbrechlichkeit steht über lange Zeit immer mal wieder so an der Spitze der Abrufstatistiken. Innere Zerbrechlichkeit ist sowas, was wir fürchten und gleichzeitig auch vermeiden wollen. Und natürlich hängt dieses Thema ganz eng auch zusammen mit dem Thema der Ungewissheit. Also innere Zerbrechlichkeit spüren wir immer dann, wenn Dinge nicht so klar sind. Wir spüren das in Krisensituationen, in Veränderungssituationen. Und ja, so ist es auch bei mir. Ich spüre diese Zerbrechlichkeit eigentlich so in Lebensbereichen, wo ich nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Und die Frage ist dann immer, wie viel kann ich quasi tragen? Also wie viel Ungewissheit kann ich so in meinem Lebensfokus, also in meinem Aufmerksamkeitsfokus für mein eigenes Leben tragen? Also wie viel Ungewissheit ist okay und wie viel Ungewissheit, also ab wo merke ich dann, dass es mir so langsam an die Substanz zu gehen beginnt? Und wenn es wirklich an die Substanz geht, dann wird aus der inneren Zerbrechlichkeit ein tatsächliches Zerbrechen. Und ich möchte mal versuchen, diesen Prozess des Zerbrechens zu beschreiben, um auch deutlich zu machen, also wie der bei mir abläuft und um euch auch zu zeigen, so ihr müsst keine Angst haben vor dem Zerbrechen. Also ihr braucht keine Angst zu haben, wenn aus der inneren Zerbrechlichkeit oder das aus der inneren Zerbrechlichkeit auch ein Zerbrechen werden kann, weil es gibt auch was, wo es danach dann weitergeht und wo es danach dann auch besser weitergeht. Ich selbst kenne das Thema des Zerbrechens oder den Vorgang des Zerbrechens eigentlich vor allem aus so dem Bereich von Partnerschaft und Beziehung. Ich hatte mal eine Lebensphase, wo ich ja ganz lange gehofft hatte, gewünscht hatte, mit einem Menschen in eine Beziehung zu kommen. Und ja, das hat irgendwie nicht hingehauen. Also irgendwie war die Dynamik so, obwohl wir beide sehr verliebt ineinander waren, dass wir eigentlich nicht zusammengekommen sind. Wobei ich sage jetzt so eigentlich, weil, also es ist schon einige Jahre her und das Thema ist im Grunde genommen abgeschlossen. Also wir haben auch keinen Kontakt mehr, wenngleich mich das natürlich immer wieder auch noch beschäftigt, gedanklich. Aber aktiv haben wir heute keinen Kontakt mehr. Und in dieser Phase, die sich über mehrere Jahre hinweg ja erstreckt hat, war es so, dass ich da immer mal wieder so an diesen Punkt gekommen bin, wo ich innerlich zerbrochen bin. Und zerbrechen bedeutet, es ist so ein Erleben von, es ist einfach ganz schrecklich zu realisieren, dass das jetzt nicht ist, was ich gerne hätte, das sein soll. Und so ein bisschen merkwürdig ist diese ganze Geschichte deswegen auch so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, weil ich manchmal das Gefühl habe, eigentlich waren wir in einer Beziehung, aber wir haben das halt irgendwie nicht so benannt, nicht so verstanden und wir haben auch viele Dinge nicht gemacht, die zu einer Beziehung eigentlich dazugehören. Also wir haben uns halt im Lauf dieser Jahre eigentlich nur 5-mal wirklich gesehen. Und das war auch so eine Art gedankliche Verbindung, die wir hatten über, ja, vor allem das Schreiben von E-Mails damals. Und ja, dennoch hat sich daraus sowas doch wie eine paradoxerweise sehr stabile, ja, Beziehung ergeben, die aber irgendwie nur so halb war, weil wir uns eben nicht getroffen haben. Ja, und das hat bei mir dazu geführt, dass ich immer wieder irgendwie verzweifelt bin an dieser Situation und dann ja letztlich innerlich zerbrochen bin. Und der Vorgang des Zerbrechens, der hat bei mir immer so, ja, ich würde sagen, einige Stunden gedauert. Also dieser rein, ja, wenn man sich mal diese reine emotionale Episode des Zerbrechens genauer anschaut, dann war das immer so ein, ja, ich würde mal sagen, so einen halben Tag, vielleicht auch mal einen ganzen Tag, aber nie länger als 1,5 Tage. Und Zerbrechen ist so ein bisschen wie durch die Hölle gehen. Also das ist wie so eine Emotionshölle. Und ja, das ist wirklich so fast ein bisschen schwer zu beschreiben, aber wenn ich mal so ein bisschen langsamer spreche und das nochmal so mir vergegenwärtige, dann hat es für mich immer was zu tun mit einem mich auch alleine fühlen, mit einer gewissen Resonanzlosigkeit. Also was mir dann fehlt, ist so eigentlich sozusagen der Kontakt auf einer bestimmten Ebene oder auf einem bestimmten Level, fühle ich mich dann alleine und es kommt keine Antwort. Oder es kommt eine Antwort, die nicht so ist wie die Antwort, die ich eigentlich bräuchte. Und in dem Sinne, ein Zerbrechensprozess, ja, man könnte sagen, geht wirklich sehr, sehr tief in die Substanz, an die Substanz und in die Substanz. Und Zerbrechen ist ein Vorgang, der Substanz aufbricht. Also das sind alte Themen, sehr alte Gefühle, die dabei aufgewirbelt werden. Und das ist natürlich bei jedem und jeder von uns immer auch ein bisschen, das sind andere Themen. Bei mir ist es halt so dieses Thema des Alleinseins, Einsamkeitsgefühle tauchen dann auf. Das mag bei dir vielleicht anders sein, aber so dieser Vorgang, dass es an die Substanz geht, also dass es dir an die Substanz geht, ein Thema, eine Situation, und du merkst, du kannst es nicht mehr halten, es ist einfach nur schrecklich. Und dieser Moment von schrecklich, einfach nur schrecklich, der erstreckt sich dann quasi so über mehrere Stunden hinweg. Bei mir passiert es auch so, eigentlich in Situationen, wo ich Zeit habe, ja, nachzudenken. Das passiert nicht, wenn ich beschäftigt bin. Das passiert nicht so in meinem normalen Arbeitsleben, sondern Zerbrechen ereignet sich so in besonderen Phasen, wo ich auch Zeit habe, Dinge auf mich wirken zu lassen oder, ja, wo mir die Situation so richtig bewusst wird. Manchmal ist es auch so, dass dem so ein bisschen wie was vorausgeht, manchmal vielleicht ein Konflikt, ein Streit, der noch nicht so ganz geklärt ist und dann verschleppt wird. Und ja, also manchmal gibt es da auch so einen Triggerpunkt, der das Ganze quasi wie so anstößt, sodass es startet. Und ja, bei mir ist es dann so, dass also die Emotionen, die ich da erlebe, meistens ist es irgendwie eine sehr traurige Zeit, also eine sehr so eine Mischung aus Schmerz und Traurigkeit, Unbeholfenheit oder Hilflosigkeit, ich weiß nicht weiter. Es ist auch ein Moment von Ratlosigkeit. Also wenn ich zerbreche, dann weiß ich nicht, wie gehe ich jetzt damit um? Was bedeutet das? Ich habe quasi keinen Plan B. Also Zerbrechen ist sozusagen der Moment, wo die Pläne nicht mehr hinhauen. Also wo die Pläne, die ich habe oder die Schemata, die in mir sind, dafür, wie sich mein Leben vorstrukturiert, für das, was ich tun kann, die Möglichkeiten, die ich habe, das, was ich mir vorstelle. Ja, all das funktioniert nicht mehr in einem Moment des Zerbrechens. Also es wird klar, ich stehe blank da. Und das ist ein schreckliches Gefühl. Und ja, dieses blank dastehen, das ist was, was ganz viele Menschen, so lange wie es nur irgendwie geht, vermeiden wollen. Dieses Thema begegnet mir auch immer wieder in meiner Arbeit. Also das kenne ich nicht nur von mir selbst, dass ich das so lange wie möglich vermeide, sondern es ist auch so, dass zum Beispiel in kreativen Prozessen, also in meiner Arbeit an der Uni beispielsweise, begegnet es mir immer da, wo ich Menschen frage, was ist jetzt deine Haltung zu dem Thema? Was denkst du wirklich darüber? Und so beispielsweise im Prozess vom Schreiben einer Abschlussarbeit, so am Ende des Studiums, da schreibt man ja über ein Thema, also in ganz vielen Studienfächern, eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit, eine Zulassungsarbeit oder etwas in der Art oder auch eine Promotion dann auf einem höheren Komplexitätslevel. Und da kommt man immer auch an den Punkt, wo man blank dasteht, wo man sich selbst Gedanken machen muss. Und bei einer Promotion natürlich ist es stärker, bei einer Bachelorarbeit nicht unbedingt so stark, also weil das einfach vom Umfang her weniger ist, so, ja, also weniger thematische Knoten, die man da reinwebt in dieses Gewebe, in dieses Textgewebe. Aber dennoch, man kommt immer so früher oder später an diesen Punkt, wo man mal selbst dann Farbe bekennen muss, Position beziehen muss und innerlich eine Entscheidung treffen muss, wo will ich denn jetzt hin? Das Gleiche begegnet mir auch so in beruflichen Profilbildungsprozessen, also bei der Frage, was möchte ich denn in meinem Leben, in meinem Beruf bewirken? Und das gilt vor allem für Berufe, die eine große Zahl von Freiheitsgraden haben. Es gibt natürlich viele Berufsfelder auch, wo einfach sehr klar ist, was wie gemacht werden muss, wo das meistens dann auch jemand vorgibt oder ein Schema vorgibt, ein Ablaufschema, dem man dann folgen kann. Ja, das typische Beispiel wäre, also in Extremis sozusagen das Kassieren an einer Supermarktkasse. Da sind die Aufgaben sehr klar. Ja, die Produkte übers Band ziehen, die Kundinnen und Kunden begrüßen und ja, dann eben kassieren und dann Tschüss sagen und dann kommt der Nächste oder die Nächste an die Reihe. Das wäre quasi in so einem Berufsfeld, kommt man eigentlich nicht unbedingt mit dieser Frage in Berührung, wie möchte ich das gestalten, wobei man auch in so einer Position erstaunlich viele Freiheitsgrade hat. Natürlich kann ich auch so einen Job auf viele verschiedene Weisen ausgestalten. Ja, ich kann mit Kundinnen und Kunden scherzen. Ich kann das sind ja soziale Interaktionen, die da geschehen und die kann ich ja auf ganz mannigfaltige Weise ausgestalten. Dennoch, der äußere Rahmen ist sehr klar. Ja, also ich werde mich nicht wegbegeben von diesem Sitz, solange der Supermarkt auf diese Weise quasi die Abrechnungsmodalität, also das Kassieren gestaltet. Vor allem in solchen Arbeitsfeldern, wo Menschen quasi sehr, sehr viele Freiheitsgrade haben, Menschen, die sich selbstständig machen, die ihr eigenes Business entwickeln wollen, wären so auf der anderen Seite dieser Skala. Und da ist es so, dass dieser Moment von, wie gestalte ich das, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, was kann ich richtig gut, was möchte ich in die Welt bringen, wofür schlägt mein Herz, was ist meine berufliche Sehnsucht, was ist das, was mir wirklich am Herzen liegt. Also diese Fragen, die erfordern das, dass wir eine innere Klarheit entwickeln und gleichzeitig weichen wir diesen Momenten der Wahrheit, den Wahrheitsmomenten, so lange wie möglich aus. Also auch bei mir ist das so, ich begleite Menschen durch diese Prozesse und natürlich ist es immer auch ein bisschen leichter, wenn man jemanden hat, der einem dazuhört, der einen durch diesen Prozess hindurchführt, und dann wird das Zerbrechen sozusagen weicher. Also es geht dann eher ja so smooth durch diesen Prozess, durch diese Konfrontation mit der Wahrheit ins Auge blicken, ins Gesicht schauen, und ja, dann geht es irgendwie leichter. In einer Zerbrechensdynamik ist es eher so, dass ich mich da alleine fühle, oder dass du dich vielleicht, wenn du das auch schon mal erlebt hast, dass du dich da alleine gefühlt hast. Und ja, das funktioniert aber trotzdem. Also es ist quasi ein ähnlicher Prozess, der da stattfindet, der da vor sich geht. Und für mich hat es auch sowas von durch die Emotionsschichten durch müssen. Wenn ich davon spreche, dass es an die Substanz geht, ich möchte nochmal dieses Bild aufgreifen. Substanz ist ja, kommt ja aus dem Lateinischen, und ja, die Vorsilbe sub hat was zu tun mit, also sub heißt unter, und die Substanz, das ist sowas wie so die Basis, auf der wir normalerweise gehen, das sind die Strukturen und Rituale und Routinen, die unseren Alltag bestimmen und damit auch in gewisser Weise zu einem Teil unserer Persönlichkeit werden. Und wir alle haben diese starren, ja mehr oder weniger starren Strukturen, weil wir sonst nicht überleben könnten. Also das sind Dinge, die einfach ablaufen, die mehr oder weniger automatisiert ablaufen. Und ja, und man kann natürlich, wenn ich so darüber spreche, dann meine ich das im Grunde genommen erstmal wertneutral, aber man kann natürlich auch immer darüber nachdenken, wie dienlich diese Strukturen bestimmten Menschen, also bestimmten Gruppen von Personen oder bestimmten Personen sind oder eben nicht sind. Es gibt beispielsweise ja in der westlichen Kultur ganz viele patriarchal geprägte Strukturen, ja, also so, wo, ich sage jetzt mal, weiße Männer, die einen bestimmten Schulabschluss haben, einen höheren Schulabschluss extrem bevorzugt werden, erfolgreich zu sein. Und das sind Strukturen, die gleichzeitig andere Menschen systematisch stark benachteiligen. Und ja, und diese Dinge sind aber mehr oder weniger automatisiert. Und in Momenten des Zerbrechens werden aber diese Strukturen, diese Routinen aufgebrochen. Und ja, jetzt müssen wir genau sein. Wenn wir jetzt an der Stelle weiterdenken, dann, wenn ich sage, das ist wertneutral, wenn ich davon spreche, dass es an die Substanz geht, dann kann das sozusagen für eine bestimmte Personengruppe positiv sein oder für eine bestimmte Person in einem Konflikt auch und für die andere Person sozusagen negativ. Und ich möchte aber jetzt versuchen, quasi wie so eine Art buddhistischen Standpunkt einzunehmen Und ja, das Ganze wie so ein bisschen von außen zu beschreiben. Also ein Zerbrechensprozess, das wäre jetzt meine These, hat quasi immer zwei Seiten. Also einer Person oder einer Personengruppe geht es gut und der anderen Person oder der anderen Personengruppe, und das ist die, die zerbricht, der geht es nicht gut. Im Ganzen betrachtet ist es aber so, dass quasi eine bestimmte Routine, ein bestimmter Ablauf, der vorher in dieser Beziehung oder in dieser Kultur etabliert war, dass diese Routine aufbricht. Und das ist so, wie wenn man so in die Gesteinsschichten hinabsteigt und wie wenn da so Risse reinkommen in diese Gesteinsschichten. Also die Gesteinsschichten, die haben dann unterschiedliche Emotionsqualitäten. Also bei mir ist es so, wie im Zerbrechen ist ganz viel Traurigkeit. Also diese, wenn ich jetzt mal in dieser Metapher bleibe, dann ja, sind diese Gesteinsschichten irgendwie von Wasser durchtränkt. Vielleicht ist auch so ein bisschen Wut dabei, dann wäre da irgendwie auch Lava wahrscheinlich, aber ja, die Wut, die kommt nicht so richtig durch. Die Wut, die ist quasi bei meinem Gegenüber oder bei der anderen Person, die sich dann irgendwie befreit fühlt. Also das ist die Person, die quasi von einem Zerbrechensprozess erstmal profitiert und ja, so eine gute, kräftige, lebendige Vorwärtsenergie spürt, weil sie irgendwie auch aus dem System rausgeht. Also und das ist ein Moment der Befreiung. Das hat was sehr, ja, Erhebendes. Und das kenne ich natürlich auch, so diese andere Seite. Ja, so, es fühlt sich auch manchmal so ein bisschen an wie, jetzt ziehe ich mein Ding durch. Ja, und dann, also, aber jetzt bleiben wir mal auf dieser Zerbrechensseite, dann, bei mir ist es dann so, dass ich wie so, ja, durchsickere durch diese Gesteinsschichten und dann kommt irgendwann sowas wie eine große Offenheit. Also wenn ich noch tiefer sinke in diesem Erlebensprozess oder das noch, also wenn ich das einfach durchlebe, dann ist irgendwann so lasse ich diese Gesteinsschichten hinter mir. Ich habe die irgendwie durchbrochen, bin da irgendwie durchgekommen und das ist ganz schmerzlich. Das ist ein emotional starker Schmerz, den ich da spüre. Und irgendwann öffnet sich aber wieder ein Raum. Und das würde ich am ehesten so beschreiben wie ja, so ein Sternenhimmel in der Nacht. Also wo dann irgendwie die heftigen Emotionen abebben, wo es irgendwie wieder ruhiger wird in mir und ja, ich dann irgendwie merke, ah, es ist gar nicht so dramatisch, es ist einfach so wie auch ein starkes Verbundensein mit dem Leben. Ich stehe mitten im Leben, Dinge sind vielleicht unklar, aber es ist nicht schlimm und es ist sogar irgendwie was sehr Besonderes, dass ich so in Fühlkontakt mit dieser Lebenstiefe dann kommen kann. Ja, und dann so langsam öffnet sich das Ganze wieder, ich kann wieder durchatmen und interessanterweise kommt danach immer eine Phase, das weiß ich schon, also ich habe das ja jetzt schon mehrmals erlebt so in meinem Leben, es kommt dann immer eine Phase, wo dann eine richtig gute Lebensenergie spürbar wird. Es ist so ein bisschen wie bei dem Märchen Frau Holle, ja, dass die Hauptfigur durch diesen Brunnen fällt und das wäre das Zerbrechen. Also das wäre bei mir so dieses durch die Gesteinsschichten irgendwie durch müssen, nur dass es im Falle des Zerbrechens noch keinen Brunnen gibt, sondern das bricht sich da erst Bahn. Also das Runterbrechen, das geschieht erst, das Aufbrechen der inneren Substanz. Und wenn ich dann aber irgendwie da durch bin, dann kommt unten dann diese große Blumenwiese, diese schöne Landschaft und da kann ich dann wirklich auch ein bisschen einfach gut weiterleben. Mein Leben hat sich verändert. Ich habe neue Perspektiven bekommen. Und das ist dann was sehr Wohltuendes und was sehr Stabiles letztlich. Also meine Erfahrung ist die, Zerbrechen führt am Ende immer in die Stabilität. Du hast jetzt in der Meditation mal ein bisschen Zeit, das mal so ein bisschen auf dich wirken zu lassen, was ich hier beschrieben habe, und überleg mal, wie ist es bei dir? Was sind so die Stationen in deinem eigenen Zerbrechensprozess? Also wenn du zerbrichst oder wenn du so aus der inneren Verletzlichkeit, wenn das so übergeht in ein Zerbrechen, also wie läuft das dann bei dir normalerweise ab? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns in solchen Zerbrechensepisoden nicht alleine lassen. Also das Wichtigste ist, dass wir jemandem davon erzählen können, dass jemand da ist, der uns zuhört. Ich glaube auch, dass so das Thema Suizidalität letztlich immer was mit diesem inneren Zerbrechen zu tun hat, weil da auch Energie freigesetzt wird. Also, ja, ich hatte ja vorhin schon so diese Lava-Energie kurz beschrieben und ja, diese Wut, diese Lebendigkeit, wenn wir ganz alleine sind und wenn die ganz, ganz, ganz heftig wird, dann kann es sein, dass daraus dann quasi auch sowas entsteht wie eine Aggression gegen sich selbst. Und das wird aber aufgelöst in dem Moment, wo wir Also wo wir einfach jemanden haben, den wir davon erzählen können, wo jemand da ist, der das bezeugt, der zuhört und der muss nicht mal was dazu sagen, sondern es geht einfach nur darum, nicht alleine zu sein. Ich selbst habe gemerkt in meinem Leben, dass, naja, manchmal haben wir es einfach nicht geschafft, so dieses Beispiel, was ich so am Anfang beschrieben hatte. Es ist einfach schade und traurig, dass uns das damals nicht gelungen ist, uns gegenseitig in unseren Zerbrechensmomenten beizustehen und das Miteinander durchzustehen. Und das ist irgendwie wirklich schade, weil dadurch auch eine große Chance auf Verbundenheit verloren gegangen ist. Also ja, das manchmal entsteht dann sowas wie eine Situation, wo entweder eine Beziehung zerbricht oder man selbst. Und ich weiß nicht genau, wo da die Henne oder das Ei ist. Ich habe damals für mich selbst dann klar definiert, wo meine Grenzen sind, was ich noch tragen kann, was ich nicht mehr tragen kann. Und dann ist die Beziehung sozusagen zerbrochen, obwohl ich das eigentlich so nicht erwartet hatte. Und das lässt auch so viele Fragezeichen bei mir im Nachhinein offen. Und ich kann nur so sagen, naja, ich hätte mir das anders gewünscht oder im Grunde genommen wünsche ich mir das auch nach wie vor anders. Also ich denke, dass man immer über Dinge reden kann, dass man einander immer beistehen kann, egal welche Beziehungsform man letztlich hat. Das Leben ist einfach so kostbar und Kontakt mit Menschen, mit denen man schon intensive Dinge erlebt hat, ist einfach auch so kostbar. Einfach deswegen, weil da schon viel da ist, weil man schon eben viel gemeinsam miteinander erlebt hat. Und ja, ich weiß nicht, je älter ich werde, desto kostbarer finde ich einfach lange Beziehungen, lange und intensive Beziehungen. Und das ist aber eine Wertentscheidung. Natürlich können wir in der Welt, in der wir leben, auch immer wieder neue Beziehungen starten, neue Freundschaften, neue Liebesbeziehungen starten. Aber ja, weiß nicht, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es erfüllender, befriedigender, ja, sinnstiftender sich anfühlt, einfach Beziehungen beizubehalten, dabei zu bleiben, dran zu bleiben und ja, einander eben gemeinsam zu begleiten durch diese Zerbrechensprozesse, das irgendwie auszuhalten, diese Emotionen zu durchleben und dann auch gemeinsam diese schöne Blumenwiese dann auch zu betreten und dort auch wieder schöne Dinge zu erleben miteinander. Letztlich glaube ich, naja, so ist es einfach die Biologie der menschlichen Emotionen, der menschlichen Emotionsprozesse, stößt uns in gewisser Weise von selbst immer wieder da rein und letztlich, was wirklich hilft, also wo ich für mich selbst an dem Punkt, an dem ich jetzt stehe in meinem Leben, was ich sagen kann, ist, was letztlich hilft, ist einfach wirklich so was wie eine buddhistische Haltung, also die zu entwickeln und diese Emotionen eigentlich so wie Naturphänomene zu bezeugen, ihnen beizuwohnen, wie wenn man auch einem Gewitter, einem schweren Unwetter beiwohnt, immer im Wissen, es kommt auch wieder ein anderes Wetter und es wird immer weitergehen, solange wir leben. Ob nun gemeinsam oder auch alleine, so die Lebenskraft, die wir in uns haben, die lässt sich letztlich nicht aufhalten. Alles Gute und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.